Ja, wir haben heute wieder einen Psalm an der Reihe und das ist der Psalm 54 und wer eine Bibel mit hat, der kann jetzt aufschlagen und mitlesen und ich hoffe ja, dass die unsere Techniker da oben auch mitmachen und dass die es ausstrahlen. Psalm 54, Unterweisung Davids vorzusingen mit Saitenspiel. Als die Männer von Sif kamen und zu Saul sagten, David hat sich bei uns versteckt. Erstmal diese zwei Verse. Und dann wollen wir auch mal die Geschichte verfolgen, die wir in 1. Samuel 23 finden. Vor zwei Wochen oder drei Wochen, weiß ich nicht, wo der Psalm 52 an der Reihe war, ich glaube, das war dann Viktor Becker, er hat das Thema gemacht zu diesem Psalm. Und der hat uns auch aus dem 1. Samuel vorgelesen. Und das ging darum, wie David sich, ja, hungrig war mit seinen Männern, ist dann in den Tempel gegangen, er hat nur die Brote genommen, ja. Und dann wurde er dann auch verraten. Und diese Kunde kam zu Saul und er war ja klar nicht zufrieden mit diesen ganzen Sachen. Und es kam so weit, dass die Priester ermordet wurden und einer von den Söhnen, und das ist ja der Abiatar, der konnte fliehen und der ist dann nach David, zu David gekommen, zu seiner Mannschaft und hat das dann auch alles berichtet, was so gekommen ist. Ja, und es wurde David mit, und dann hat David erfahren, dass die Philister zu einer Stadt Keila gekommen sind und haben die Leute beraubt. Sie haben die Tennen beraubt, ja, das heißt deren Weizen, das ist die Nahrung, ja, und wahrscheinlich geplündert. Und dann hat David gefragt, die waren 600 Mann und er, ja, und dann hat er gefragt, Herr, soll ich dahin gehen, soll ich diesen Menschen helfen? Und er hat eine klare Anweisung bekommen, geh hin, schlage die Philister in Keila. So hat es auch, er hat es auch so getan und er wurde dann auch in dieser Stadt, er war eine gute Festung, gut aufgenommen, ja. Und es schien so, als ob alles gut lief. Ja. Saul hat sich auch aufgemacht und wollte dann, wo er erfahren hat, dass David in dieser Stadt war, sagt er, jetzt ist er in einer Festung, er wird nicht so schnell fliehen können und ich komme und ergreife ihn. Er sucht immer noch nach ihm. Er will ihn weghaben. Ja, und so hat er das Volk zusammengerufen und ist dann gekommen. Und wo David gemerkt hat, dass Saul Böses im Sinne hat, ist er wieder zu Gott geflohen. Sagt, Herr, was soll ich machen? Werden die Einwohner von dieser Stadt, der ich geholfen habe, mich preisgeben? Werden sie mich ausliefern? Oder werden sie mich schonen? Wird David kommen oder nicht? Die Fragen, die waren bei ihm ganz durcheinander, ja und so. Der Herr hat ihm gesagt, ja, Saul wird kommen, Saul wird die Stadt belagern und du brauchst dich nicht wundern. Und die Einwohner von dieser Stadt, die werden dich ausliefern. Für David blieb nichts anderes über, als zu fliehen. Und er kommt dann in die Wüste Ziph. Das lesen wir dann in 1. Samuel 23. 1. Samuel 23, ab Vers 14. Da werden wir noch nicht alles lesen, aber etwas weiter ab 19 werden wir dann durchlesen. Ja, und so hat er sich da einfach versteckt in dieser Wüste. Wir finden, dass zu dieser Zeit kommt Jonathan, der Sohn von Saul und stärkt in David. Er sah, dieser Jonathan, er sah in David, dem König. Und so war auch seine Anerkennung. Und er kam zu David, stärkte seine Hand in Gott. Gott ist mit dir, das sehe ich. Und du kannst getrost sein. Und das war für David eine gute Ermutigung und eine große Hilfe. Und in diesem Ereignis schlossen sie dann beiden einen Bund. Und David zog dann nach Horesheba, Horesha, und Jonathan zog wieder nach Hause. Und wir lesen ab Vers 19. Aber die Sifiter, das heißt die Einwohner in dieser Stadt, zogen zu Saul nach Gibeah hinauf und sagten: Ist nicht David bei uns versteckt auf den Bergfesten in Horesha, auf dem Hügel Hachila, der südlich von der Wüste liegt? So komme und nun herab, o König, nach all deinen Herzensverlangen, und wir wollen ihn in die Hände des Königs ausliefern. Da sagte Saul: Gesegnet seid ihr von Herrn, dass ihr euch meine erbarmt hat. So geht nun hin und vergewissert euch wieder, erkundet und seht, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Beseht und erkundet alle Verstecke, wo er sich verkriecht, und kommt wieder zu mir. Wenn ihr es wisst, so will ich mit euch ziehen. Ist er im Land, so will ich ihn aufspüren unter allen Tausenden in Juda. Da machten sie sich auf und gingen vor Saul her nach Ziph. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon. Als das Saul hörte, jagte er David nach in der Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite des Berges und David mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. Als David aber eilte, um Saul zu entkommen, da umringte Saul mit seinen Männern David und seine Männer, um sie zu fangen. Aber es kam ein Bote zu Saul und sagte: Eile und komm, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da ließ Saul von der Verfolgung Davids ab und zog hin den Philistern entgegen. Daher nennt man den Ort Sela Machlekot. Jetzt haben wir ein bisschen Kenntnisse über den Hintergrund, ja? Warum David diesen Psalm geschrieben hat. Und hier nochmal den Vers 2 in Psalm 54. Als die Männer von Ziph kamen und zu Saul sagten: David hat sich bei uns versteckt. Was geht bei David vor? Und das hat er hier in diesem Psalm aufgeschrieben. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Macht. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Denn Fremde stehen gegen mich auf und Gewaltige trachten nach meinem Leben und haben Gott nicht vor Augen. Sieh, Gott steht mir bei. Der Herr erhält meine Seele. Er wird meinen Feinden die Bosheit vergelten. Vernichte sie in deiner Treue. Dann will ich dir mit Freuden Opfern bringen und deinem Namen danken, Herr, denn er ist gut. Denn er hat mich aus aller Not errettet und mein Auge triumphiert über meine Feinde. Es ist interessant zu sehen, aus einer Not ein Lied zu schreiben und dann noch zu singen. Wir würden wahrscheinlich ja kein freundliches Gesicht machen, eben vielleicht in Sack und Asche liegen, ja, und keinen Ausweg sehen. Aber David greift zu diesen Mitteln und dichtet einen Psalm, womit er Gott erheben will. Eigentlich hängt das Leben von David und von seinen Männern an einem ganz dünnen Faden. Da, wenn man das so liest in 1. Samuel, Ausweg gibt es da keinen. Zum Schluss lesen wir: Und Saul hat diese 600 Männer umringt. Da war keine Möglichkeit zu entfliehen. Ja? Die waren umkesselt. Und wir sehen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wäre alles aus. Und in diesem Lied schüttelt David sein Leid und auch seine Lage, und die ist Misere, vor Gott aus. Er war am Ende mit den Möglichkeiten, von Saul zu fliehen und zu entkommen. Die Bürger der Stadt, Keila, denen er geholfen hat, waren bereit, ihn Saul auszuliefern. Die Männer in der Wüste, die auch mit, unter denen er sich befand, Maon, ja, die waren auch bereit, David auszuliefern. Saul war der König, das heißt, man muss dem König hören und auf ihn, auf seine Befehle Acht geben. Und in dieser Wüste ist geschehen das, was kein Mensch sich vorstellen konnte und wo auch kein Mensch eingreift. Da ist nun Gott derjenige, der tätig ist. Nur eine Botschaft. Und schon hat sich die Situation komplett geändert. Gott bringt Wende, Änderung, ja, es wird alles anders. Und so lesen wir, dass dieser Psalmist hier schreibt, der David schreibt, hilf mir, Gott. Von sich aus war er hilflos, aber nicht Gottesseits. Und das war ihm bewusst. Sonst würde er so nicht bitten und nicht beten. Und wie wir schon gehört haben, kurz davor hatte er das Treffen mit Jonathan und er wurde gestärkt. Das hat ihm nochmal Mut gegeben, auf Gott zu vertrauen und nach vorne zu schauen. Und es ist wunderbar, diese Gewissheit zu tragen, Gott ist da. Gott ist nicht entflohen, irgendwo verschwunden oder jetzt hat sich, es hat kein Interesse an mir. Nein, Gott ist da. Und hier sagt er dann, hilf mir Gott durch deinen Namen. Eine merkwürdige Aussage, durch deinen Namen, ja. Wir lesen oder wir singen auch das Lied, dein Name heißt wunderbar, ja. Dein Name heißt wunderbar. Wovon spricht dieser Name, den wir auch erheben in unserem Lied oder in unseren Gebeten? Es spricht von Macht, von Herrlichkeit, von Heiligkeit, von Gerechtigkeit, von Ewigkeit, von Hoffnung, von Rettung. Das ist nur ein Teil, der Name Gottes. Zu diesem hat David geschrien. Wir lesen 1. Chronik 16. 1. Chronik 16. Verse 7 bis 14. Und 1. Chronik 16, 7 bis 14. Zu der Zeit ordnete David zum ersten Mal an, durch Asaf und seine Brüder den Herrn zu danken. Dankt den Herrn, predigt seinen Namen, tut kund unter den Völkern sein Tun, singt und spielt ihm, dichtet vor allem seinen Wunder. Rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht beständig. Denkt an seine Wunderwerke, die er getan hat, an seine Wunder und die Urteile seines Mundes. Ihr, der Same Israels, seines Knechtes, ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in alle Welt. Hier betont David, das war ja auch ein Danklied, dass es wichtig ist, den Namen des Herrn zu erheben. Und so sehen wir, er kommt und sucht Hilfe im Namen Gottes. Wir lesen zum Beispiel noch 2. Mose 3, 14 und 15. 2. Mose 3. Haben wir auch nicht lange hier darüber gesprochen. 2. Mose 3, 14 und 15. Und da heißt es, ich bin, der ich bin. Und er sage, so solltest du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sagte weiter zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name, auf ewig. Und mit dem sollt man an mich gedenken, von Generation zu Generation. Das ist eine Anweisung Gottes, schon ganz am Anfang der Schöpfung, ja, der Geschichte des Menschen, hat Gott gesagt, es lohnt sich und es ist wichtig, meinen Namen anzurufen. Und was lesen wir dann weiter in 4. Mose 6, 27? Und da sagte Gott, denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich will sie segnen. Es geht um den Segen, den Gott angeordnet hat. Meinen Namen, im Namen Gottes dürfen auch wir heute beten. Wie hat Salomo bei der Einweihung des Tempels gebetet? Und da lesen wir 1. Könige 8, 1. Könige 8, Verse 41 bis 43. Auch wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, um deines Namens willen aus fernerem Land kommt und zu diesem Haus betet, so wollest du hören. Er beschränkt sich nicht nur auf sich, auf Israel, sagt, sondern jeder, der erkennt, es lohnt sich, den Namen des Herrn anzurufen. Herr, erhöre den, gib Antwort. Und wenn wir dann weiter die Geschichte verfolgen, was hat Elia auf Karmel gemacht? Wo die Priester Baals waren und er allein da stand und er rief den Namen des Herrn an und Gott hat ein Wunder getan. Und so bittet hier der Psalmist im Psalm 54, hilf mir Gott durch deinen Namen und schaffe mir Recht, durch deine Macht, durch deine Kraft. Davids Wunsch war, dass Gott in seine Situation hineingreift. Gott, erhöre mein Gebet, vernehme Rede meines Mundes, denn Fremde stehen gegen mich auf. Und gewaltige trachten nach meinem Leben und haben Gott nicht vor Augen. Er war seiner Unschuld vor Saul bewusst. Aber nicht er, sondern Gott sollte für die Gerechtigkeit sorgen. Schaffe mir Recht durch deine Macht. Nicht David, sondern Gott. Die Verse 4 und 5, die sprechen so ein Schrei des Herzens aus. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes, denn Fremde stehen gegen mich auf und gewaltige trachten nach meinem Leben und haben Gott nicht vor Augen. Je größer die Not, umso lauter wird man. Fremde, es sind Menschen, die einen nicht kennen, es sind Menschen, die Macht haben, es sind Menschen, die Recht haben, ihre Macht durchzusetzen, es sind Menschen, die die Geringen gar nicht achten, sie werden nicht mal als Persönlichkeit gezählt. Und so sagt der Psalmist ja, vernimm die Rede meines Mundes, denn Fremde stehen mir nach. Und die wollen ihre Bosheit an mir ausüben. Und was ihm noch so Kummer bringt, diese Menschen sind gottlos. Die tragen keine Verantwortung oder die haben kein Bewusstsein der Verantwortung vor Gott in dem, was sie tun. Und sagt, diese Menschen, die kommen immer näher. Die wollen von Gott nichts wissen und ihnen ist auch der Mensch egal. In diesen Menschen ist keine Gottesfurcht. Und solche Menschen sind zu allem bereit. Und so ruft er und erwartet, dass Gott reingreift. Weiter lesen wir, ich würde sagen, Vers 6 bis 9, es ist so aus einem Refrain. Und den kann man immer neu wiederholen. Sieh, Gott steht mir bei. Der Herr erhält meine Seele. Er wird meinen Feinden die Bosheit vergelten. Vernichte sie in deiner Treue. Dann will ich dir mit Freuden Opfer bringen und deinen Namen danken, Herr, denn er ist gut. Denn er hat mich aus aller Not errettet und mein Auge triumphiert über meine Feinde. Es sind Glaubensaussagen, die Treue Gottes rühmen. Menschlich gesehen war seine Lage ja aussichtslos, wie ich schon gesagt, ja. Und der Herr hat sich zu seinem Gesalbten bekannt. Das war nicht nur ein Gesalbter, das war ein Rufender. Und die angespannte Situation auf eine merkwürdige Art und Weise entspannt, entschärft, könnte man noch sagen. Ja? Kein Blutvergießen, kein Kampf. Für die Männer war auch kein Leid. Es war alles auf einmal ganz friedlich. So greift Gott ein. Und sein Wunsch war, mit Freuden Gott Opfer bringen und in den Namen des Herrn zu erheben und zu danken. Die Lage war dramatisch, so wie wir das hier sehen, denn er hat mich aus aller Not errettet. Und Gott hat auf eine wunderbare Art und Weise alles geändert. Und dann sehen wir, er sagt, und mein Auge triumphiert über meine Feinde. Wenn wir das heute so nachdenken über dieses Wort, ja, ich weiß nicht, ob wir so einfach das aussprechen werden können. Aber wir lesen, in der Antike wurde der Triumph des dem Sieger im Kampf ausgesprochen. Der Sieger kam auf dem weißen Pferd in die Stadt rein, in die Hauptstadt dann, das Heer, dem Militär mit hinterher. Und dann kamen noch die Gefangene. Er wurde gekrönt, ist der Sieger. Triumph gehört unserem Sieger. Und so kann man dieses Wort hier auch verstehen. Hermann Menge übersetzt das etwas anders. Und da heißt es, der Vers 9, denn er hat mich aus aller Bedrängnis errettet und hat meinen Feinden. Und an meinen Feinden hat mein Auge sich geweidet. Sozusagen ein zufriedener Blick hat sein Auge gehabt. Russische Übersetzung spricht ein bisschen anders. Auf die Feinde hat mein Auge geschaut. Eigentlich hat David in dieser Situation nichts geleistet. Er hat nur gebetet. Gott hat ihm Rettung geschenkt. Und so steigt er in diese Rettung hinein und erhebt Gott. Und einfach, damit will er sagen, wie froh er ist, auch über Gottes Handeln. Man kann annehmen, dass dieser Vers von Überheblichkeit, aber so ist es nicht. Nicht er, sondern Gott hat gesiegt. Ja, und er fühlt sich in diesem Sieg so hineingenommen. Das ist soweit zu diesem Text. Es sind nur 9 Verse. Und für uns ist es ja wichtig zu erkennen, dass Männer Gottes in schwierigen Situationen die Hilfe bei Gott gesucht haben. Und das ist so wunderbar und auch lehrreich für uns heute. Wenn wir jetzt nochmal die Geschichte uns erinnern, so finden wir, dass es Menschen waren, die bereit waren, David auszuliefern. Sagen, ja, der muss weg. Hier Saul, hier ist er, komm. Ob es war, er geholfen hat, ja, auf, die Menschen waren ja auch ausgeliefert. Und er hat geholfen, hat ihnen Frieden hergestellt, hat die Feinde vertrieben. Und dennoch waren die Menschen bereit, ihn preiszugeben. Meine Frage ist an uns heute: Wie gehen wir mit solchen Verletzungen um? Oder Verleumdungen? Oder wenn wir so verraten werden, so falsch. Man hat versucht, das Beste zu tun und wirklich von Herzen die Sache getan und dann irgendwo so eine negative Äußerung und irgendwie dann sackt man jetzt zusammen und sagt, was ist das denn noch? Ja, jetzt eine Frage an uns, wie gehen wir damit um? Depression, das kommt noch später, Depression. Aber als erstes, was kommt? Wir sind enttäuscht, ja? Die Folge kommt, wir verschließen uns. Wenn ich meine Sache versuche, richtig getan, zu tun, ja? Und es wird nicht angenommen, dann will ich auch nicht mitmachen. Wir verschließen uns. Wenn ich nicht verstanden wäre, so sind wir doch. Ich kann auch ohne die. Wie oft ist es auch so, dass wir sagen, wenn es nicht nach meinem geht, dann mache ich nicht mehr mit. Einige sagen, ja, das ist bockig, die anderen sagen, selbstbewusst, kann man so verstehen, ja. Aber wir wollen das mal aus der Sicht der Bibel beschauen, des Wortes Gottes. Was sagt das zu uns? Haben wir das Recht, so zu handeln? Es muss ja nicht immer sein, dass Leute uns verstehen. Es muss ja nicht immer sein, dass Leute die gleiche Meinung haben als wir. Klar, die Bibel ruft uns auf, zu Einheit, ja. Eines Geistes zu sein, ist doch wichtig, besonders in der Gemeinde. Auch da sind aber noch ganz unterschiedliche Meinungen. Klar, die Lehre der Bibel muss hochgehalten werden, da stehe ich voll dafür. Und dennoch gibt es Ansichtssachen, die vielleicht einer oder andere nicht vertritt oder nicht akzeptiert. Und dann wird man irgendwie, man sagt ja, ich bin nicht verstanden worden, aber mitmachen will ich auch nicht weiter. Ob das die richtige Haltung ist? Wir hegen in uns Abneigung, die zu einer Ablehnung und dann zum Hass sich entwickelt. Wir hegen in uns eine Abneigung, wenn wir nicht verstanden werden. Diese Abneigung, dies führt zu Ablehnung und dann kommt es zum Hass. Sehr, sehr hart gesagt, weiß ich. Aber ich muss auch sagen, das ist gar nicht sichtbar. Dass einer jetzt auf die Barrikade geht und man um sich wirft und nun. Nein, das Hetz, das hat einen Knacks bekommen. Es ist das Zweite, was bei uns vorgeht, wenn wir verletzt werden oder vielleicht Verleumdungen erfahren müssen. Das Dritte, wir suchen Verbündete, ja, um unsere Bestätigung zu finden. Es geht nicht um Rat, versteht mir richtig. Rat zu suchen, sehr wichtig, sehr notwendig. Aber wenn man nur die Stimmen sucht, die mir passen und nach meiner Meinung auch sprechen, dann ist das nicht das Richtige. Was hat David getan in dieser Situation? Er wurde abgelehnt. Nein. Schön und gut. Du hast uns geholfen, jetzt seh zu. Er bereitet seinen Schmerz vor Gott aus. Er betet. Die Situation wird nicht verschönert oder schlecht geredet, sondern vor Gott gebracht. Ein Bruder hat mir mal erzählt, der Bruder lebt noch, ist immer noch im Dienst und er ist älter als ich. Er wollte gerne in der Leitung in der Gemeinde kommen. Wurde aber mehrmals abgelehnt. Das hat er mir ganz deutlich erzählt. Ich wollte gerne in die Gemeindeleitung sein. Und irgendwie die Brüder waren dagegen. Ich habe es nicht verstanden, sagt er. Nachhinein sagt er, das war der beste Weg. Er arbeitet immer noch mitten in der Gemeinde, ist vollen Muts und tut treu seinen Dienst. Wir lesen Matthäus 5, 43. Matthäus 5, 43 bis 45. Das ist aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus, das sagt er auch zu uns heute. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Wie gerne würden wir sagen, Jesus, diese Erwartungen sind zu hoch. Es passt nicht in meinem System rein. Es passt nicht in das Denken der Menschen, der Welt und auch manchen Christen. Diese Erwartungen sind zu hoch. Die Gesellschaft, auch der natürliche Mensch, in mir schreit nach ganz was anderem. Jesus sagt, ja, ich weiß, es ist so bei dir. Aber das ist der Maßstab Gottes. Anders kannst du nicht ein Kind sein, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Wir haben keinen anderen Weg, versteht ihr? Demütig vor Gott zu sein und auch vor Menschen. Jesus hat uns den Weg in der Ablehnung und der Verleumdung vorgelebt. Und da brauchen wir nicht weit gehen. Wir lesen die Evangelien und auf einmal, seh zu, dass du wegkommst. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Hin am Kreuz, gib uns den Mörder her, aber dieser, der muss sterben. Das war die Menschheit zu der Zeit. So sind wir. Und Jesus geht demütig diesen Weg und geht ihn bis zum Schluss. Zweiter Punkt, der mir hier wichtig geworden ist, die Situation, in der dieser Psalmist war, die Männer waren, war sozusagen hoffnungslos, ja, aussichtslos. Ich kann aber sagen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, lieber Mensch, unsere Lage, egal in welcher wir uns auch befinden, hat Hoffnung. Da gibt es Hoffnung. David und seine Männer, sie waren umzingelt. Hoffnung auf Überleben stand auf Null. Kein Ausweg. Und eine kurze Botschaft aus der Heimat, Saul, Philister sind da, hat alles umgedreht. Wir würden sagen Zufall. Nein, kein Zufall. Das ist Führung Gottes. Die sehen wir ganz deutlich. Auch wir können in schwierigen Situationen kommen. Es scheint, ob alles in der Welt so zusammenbricht. Bei uns schon, aber nicht bei Gott. Das soll uns immer neu bewusst werden. Wir haben einen, der über alles steht, auch über unsere Probleme, auch über meine, auch über deine. Es kann bei uns alles aus sein, aber nicht bei Gott. Und Jesus sagt, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken. Wir werden ja bald Weihnachten feiern und das ist ja das Kommen Jesu in die ausweglose Situation der Menschen. Wenn man die Geschichtsbücher liest, die Lage zwischen dem Alten und dem Neuen Testament war so schlimm, dass sogar Menschen waren, die es ein Schwein im Tempel geopfert hatten. Tempel, die wurde entweiht bis aufs Letzte. Die Parteien, die waren so verstritten, ja. Und nur ein kleiner Rest, wirklich ganz wenige, und die Bibel berichtet uns von nur einzelnen Personen, die haben auf die Hoffnung Israels gewartet. Die haben den Glauben gehalten. Die haben an Gott geglaubt, der auch in diese Situation hineinreden wird. Und die wurden in ihrer Situation, in ihrer Hoffnung bestätigt. Und so ist das Kommen Jesu, Licht, Rettung, Hoffnung, Leben. Das können wir auch erfahren. Und das ist das Gute. Das haben diese Männer mit David zusammen erlebt. Und Vers 9, nochmal ein Punkt, der letzte Punkt, und dann werden wir schließen. Wie ist unsere Reaktion, wenn es jemand schlecht geht? Wir haben meistens hoffentlich Mitleid, ja. Das andere ist, ja gut, geht mir weniger an, ja. Oder man muss ja nicht alles mitbekommen. Aber noch mehr, wenn jemand uns Schaden angerichtet hat und selber zu Schade gekommen ist, wie reagieren wir dann? Menschlich haben wir Schadenfreude. Dir geschehe nach deinem Verdienst, würden wir sagen. Nicht sagen, aber denken. Vielleicht hegen wir uns solchen Wunsch, wenn jemand uns etwas Unrecht angetan hat, dass ihn vergelten wird. Hier in diesem Psalm haben wir gelesen, David sagt, und mein Auge, ja, schaut darauf über deinen Sieg, ja, über die Feinde, triumphiert, ja, überheblich. Man muss aber nicht vergessen, man darf nicht vergessen, es ging im Alten Testament Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist das Gesetz, ja. So wurde die Gerechtigkeit hergestellt. Jesu Gerechtigkeit ist ganz andere, ganz andere. Aber kann es sein, dass wir, die wir Jesus kennen, doch manchmal nach diesem Gesetz zurückgreifen würden und sagen, ja, der muss es mal lernen. Und somit hegen wir in unseren Herzen böse Gedanken. Müssen nicht unbedingt zu Taten werden, nein. Aber unser Herz ist damit erfüllt. Wir lesen in Philipper 4, Verse 8 und 9. Philipper 4, Verse 8 und 9. Da sagt der Apostel Paulus, im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich, und wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Oder darauf seid bedacht, sagt die andere Übersetzung. Es ist ein Gegenteil von Bosheit, von Hass, von Schadenfreude. Segnet, sagt die Schrift zu uns. Wir lesen Hebräer 12, Vers 3, und da heißt es, denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr in euren Seelen nicht müde werdet und ermattet. Wenn wir uns mit diesen falschen Gedanken beschäftigen, so werden wir müde. Wir zermürben uns, die machen uns kaputt. Und da, wir haben gelesen, Apostel Paulus ruft auf und sagt, denkt über das, was gut ist und nicht, was böse ist. Und so finde ich, dass aus diesem Psalm, Psalm 54, drei Gebetsanliegen, die wir heute auch in unsere Gebete hineinnehmen können, einfach, wir haben Hoffnung. Gott ist da. Gott ist an unserer Seite. Es muss nicht immer so sein, wie wir es wünschen, sondern er hat einen Weg. Er kann retten. Wir wollen bitten, dass er uns einfach unsere Gedanken, unsere Herzenseinstellungen so führt, dass wir wirklich zum Segen werden. Für alle. Auch für die, die uns beleidigen. Die vielleicht nicht so denken wie wir. Ja, und wir wollen einfach immer neu sehen, dass wir die Gelegenheit haben, zu Gott zu kommen. Er ist uns ganz, ganz nah. Möge der Herr uns dabei segnen. Amen.